Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also mir geht's noch gut, mal sehen. Ihr kennt mich, ich fange immer an mit so einem paar Fragen an euch. Heute aus der Kategorie Wissen, das keiner braucht. Meine erste Frage an euch: Welchen Bibeltext können satte 53% der erwachsenen Deutschen auswendig? Vater unser ist richtig. Oho, genau. Zweite Frage. In wie vielen Evangelien kommt das Vater unser vor? 1, 2, 3 oder 4? Wer sagt 1? Wer sagt 2? Wer sagt 3? Wer sagt 4? Keiner. 2 ist richtig. Im Matthäus- und im Lukas-Evangelium kommt das Vaterunser vor. Meine dritte Frage an euch. Aus wie vielen Wörtern besteht das Vaterunser? 43, 53 oder 63? Wer sagt 43? Keiner. Okay, wer sagt 53? Ja, so ein paar, okay. Und 63, sagt die Mehrheit, ist richtig. Überlegt mal, 53% der Deutschen kennen 63 Wörter in der richtigen Reihenfolge auswendig. Ist doch irre, oder? Gut, kommen wir zum ernsten Teil. Im März habe ich einen Artikel gelesen in der Neues Leben Zeitschrift, mit einem Interview mit Rainer Harter. Rainer Harter hat ein Buch geschrieben zum Thema Vater Unser. Und ich fand dieses Interview schon so ansprechend, dass ich mir das Buch gekauft habe, weil ich gedacht habe, ach, mal über das Vater Unser zu predigen, ist vielleicht auch eine Idee. Und dann habe ich nachgeschaut, welcher Bibeltext heute vorgeschlagen ist als Bibeltext für die Predigt. Ihr werdet staunen. Matthäus 6, 5 bis 14. Also ich bin echt vom Stuhl gefallen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, also damit war klar, worüber ich heute predige. Eine kleine Einordnung. Ich sag dir dann, wenn du weiterklicken kannst. Jesus schaut sich um und schaut, wie Menschen zu damaliger Zeit beten und sagt seinen Jüngern klipp und klar, nee, das ist nicht der richtige Weg. Zunächst geht es um Äußerlichkeiten, dass man sich eben nicht auf die Straße stellt und laut betet, sondern in sein Kämmerlein geht. Und dann gibt er ein konkretes Beispielgebet, das Vaterunser. Fun Fact: Als Christoph und ich hier 1995 in die Gemeinde kamen und regelmäßig den Gottesdienst besucht haben, wurde das Vaterunser extrem selten als Teil des Gottesdienstes so vorgesehen. Es gab damals einen alten Herrn, der stand dann immer bei der Gebetsgemeinschaft auf und sprach das Vaterunser. Und ich muss euch ehrlich sagen, es hat mir ein Stück Heimat gegeben, denn wir kommen aus der Landeskirche und da gehört das Vaterunser in den Gottesdienst. Ich kann verstehen, damals war so ein bisschen diese Angst, dass das Vaterunser ja so zu so einem Abhaken kommt wird. Also es wurde halt gesagt, das ist halt nur so ein Beispielgebet und ja, und man soll das nicht so runterleiern. Kann ich verstehen, aber es ist trotzdem schade, weil es steckt so unfassbar viel da drin. Wir schauen uns mal den Aufbau des Vaterunsers an. Kannst du die nächste Folie einblenden? Genau, es fängt an mit einer Anrufung. Vater unser im Himmel, drei Du-Bitten, drei Wir-Bitten und einem Abschluss einer Anbetung. Ich predige heute nur über den ersten Teil, Anrufung und Du-Bitten. Da stecken so viele Wörter drin oder ja, Begriffe drin, die unfassbar wichtig sind und die man mal für sich selber sortieren sollte. Also haben wir heute nur zwei Verse für die Predigt, ist aber auch mal ganz gut. Wir fangen an mit dem ersten Begriff, also besser gesagt mit der Anrufung, Vater unser im Himmel. Und da fangen wir jetzt mal an mit Vater. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir Gott als Vater bezeichnen. Aber damals war das eine Revolution. Im Alten Testament wurde der Name Gottes, der war so heilig, der wurde nicht ausgesprochen. Und man hat ihn halt immer als Elohim, also als Herr angerufen. Vater ist was ganz Neues. Jesus sagt, wir dürfen Vater sagen zu Gott. Er bietet uns sozusagen das Du an im Namen von Gott. Gleichzeitig wird unsere Stellung auch dadurch klar. Er ist Vater, wir sind Kinder. Und ehrlich, damals war es nicht so, dass der Vater ein guter Freund war. Das war eine Respektsperson. Also es ist nicht so, dass Gott deswegen unser Best Buddy ist. Es ist immer noch eine Respektsperson oder ein, ja, Person ist natürlich falscher Ausdruck, aber wir sollten ihm immer noch mit Respekt begegnen. Viele Menschen sagen, ja, Vater kann auch problematisch sein. Ich habe das Glück, dass ich einen Vater hatte, der sehr liebevoll, sehr zugewandt war. Wo ich einfach sagen muss, der hat schon echt sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber ich weiß, dass das nicht jedem so geht. Dass viele Menschen auch mit einem Vater aufgewachsen sind, der ihnen nicht gut getan hat. Ich sag mal so, irdische Väter sind leider nur eine mehr oder weniger gute Kopie des himmlischen Vaters. Und vielleicht hilft es, sich zu überlegen, wie hätte ich mir meinen Vater gewünscht und das dann als Bild für Gott zu nehmen. Gott als Vater ist absolut vertrauenswürdig. Und wir als seine Kinder können von Gott als Vater einfach nur Gutes erwarten. Das zweite Wort, unser. Warum nicht mein Vater? Warum unser Vater? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die miteinander zu tun haben. Das eine ist, der Vater gehört mir nicht allein. Ich bin kein Einzelkind. Ich habe kein Alleinanrecht auf Gott. Und Das andere hängt damit zusammen, ich gehöre zu einer Familie, ich habe Geschwister. Das ist eine Familie mit echt vielen Kindern. Und es ist einfach auch so, nur in dieser Gemeinschaft kann ich Gott wirklich echt erleben und kann meinen Glauben korrekt leben. Denn diese Gemeinschaft braucht es als Korrektiv. Und dann noch ein anderer Aspekt. Das Vaterunser wird von so vielen Menschen auf der Welt gebetet, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass in dem Moment, wo ich das Vaterunser bete, es irgendwo auf der Welt jemand genau in dem gleichen Moment auch betet. Vielleicht nicht auf Deutsch, sondern auf Kiswahili, Finnisch oder Malaiisch. Ist das nicht toll? Es ist wie so eine Beta-Cloud. Ja, also Menschen finden sich mit den gleichen Worten zusammen, um Gott anzubeten, ihnen ihre Anbetung und aber auch ihre Bitten vorzubringen. Ich finde das ganz toll. Kommen wir zum dritten Wort. Im Himmel. Okay, das sind zwei Worte. Egal, also im Himmel. Was ist der Himmel für euch? Ist es ein Ort? Ist es ein Zustand? Der Himmel ist dort, wo Gottes Wille vollkommen umgesetzt wird oder umgesetzt ist. Es ist ein Wirkungskreis Gottes. Manche sagen auch eine Sphäre. Mit diesem Gebet an den himmlischen Vater begeben wir uns auch ein Stück weit in seine Sphäre, in diesen Wirkungskreis Gottes. Jedes Gebet, das in dieses Verhältnis mit Gott eintritt, der im Himmel ist, wird gleichzeitig zu einem Stück Himmel hier auf Erden. Wir werden da nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. So viel jetzt erstmal. Gut, jetzt haben wir die Anrufung fertig, dann kommen wir zur ersten Du bitte. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt. Gott ist heilig. Das ist ja wohl klar. Sonst wäre er nämlich nicht Gott. Dass Gott heilig ist, ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn Gott nicht heilig wäre, wäre er nicht Gott und unser Glaube wäre unsinnig. Das Gegenteil von Heiligkeit ist Geschöpflichkeit. Gott ist selber Schöpfer. Gott ist nicht geschaffen. Deswegen ist er heilig. Wir sind Geschöpfe. Wir können uns nicht selber heilig machen, ist so, aber haben die Chance, durch Gott geheiligt zu werden. Wenn doch aber Gott zu 100% heilig ist, warum muss ich ihn dann heiligen? Wir können ja seine Heiligkeit nicht vermehren. Aber mit dieser Bitte drücken wir unsere Sehnsucht danach auf, dass Gottes Name durch unser Denken, durch unser Reden, durch unser Handeln groß gemacht wird. In unserem Leben, in unseren Gemeinden und letztlich in der ganzen Welt. Übrigens, im Himmel ist laut Offenbarung 4 es ein Dauervorgang, dass Gott geheiligt wird. Da gibt es Wesen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Gott zu heiligen. Geheiligt werde dein Name. Das ist die nächste Folie. Genau. Was ist der Name Gottes? Aus dem Alten Testament wissen wir, er stellt sich selber vor als der Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich immer sein werde. Gott lässt sich nicht eingrenzen, nicht fassen. Er ist zu groß für unseren Verstand. Der Name Gottes steht hier somit mehr wie ein Code oder ein Chiffre, für Gott in seiner Gänze, in seiner Fülle. Es ist eine Zusammenfassung aller Dinge, die sein aller Eigenschaften, die sein Wesen umfassen. Diese Fülle besteht unter anderem aus seiner Herrlichkeit, seiner Macht, seiner Kreativität, seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Gegenwart, seiner Liebe. Und ich glaube, euch fällt noch viel, viel mehr ein. Ich glaube, es kommt jetzt die nächste Folie, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, doch. Geheiligt werde dein Name. Das ist also diese erste Du-Bitte. Die Heiligung und Anbetung seines Namens bringt uns in die richtige Position gegenüber Gott, in die richtige Ausrichtung und Haltung. Sie führt uns in die Hingabe an Gott und öffnet unser Herz, damit sein Wesen uns prägen kann. Und so können wir seine Heiligkeit in die Welt tragen und werden zum Licht für die Welt. Und diese Welt kennt seinen Namen oft nicht oder hat ihn vergessen oder hat eine komplett falsche Vorstellung davon. Wir kommen zur zweiten Bitte. Dein Reich komme. Diesmal nur ein Wort. Reich. Ja, was ist das Reich Gottes? Wenn wir uns die Evangelien ansehen, dann ist das Reich Gottes das Thema von Jesus in seinen Predigten. Ein Großteil seiner Predigten geht um das Reich Gottes. Es ist also monstermega wichtig. Das Reich Gottes ist das Wirken Gottes im Hier und Jetzt, in unserem Leben. Das Reich Gottes wächst von innen nach außen. Es beginnt mit einer Beziehung zu Jesus. Diese Beziehung hat Einfluss auf unser Denken, unser Handeln. Zunächst ist es im Verborgenen. Aber wenn wir uns davon ändern lassen, dann hat es Außenwirkung. Und aus dieser Beziehung mit Jesus wachsen im besten Fall Früchte. Ich nenne jetzt ein paar: Vergebungsbereitschaft, Freiheit, Freude, Liebe, Hoffnung. Veränderungen, die auch nach außen sichtbar sind. Das bewirkt wiederum, dass andere Menschen auf Jesus aufmerksam werden. Ich vergleiche, also im Bibelgespräch habe ich das Reich Gottes immer mit einem Hefeteig verglichen. Inzwischen ist mir klar geworden, eigentlich ist das Bild von einem Virus noch besser. Aber natürlich ein Virus, was gut ist für uns. Das Reich Gottes ist wie ein heilsames Virus. Die Ansteckung erfolgt, wenn wir Jesus kennenlernen. Und wenn wir eine Beziehung zu Jesus aufbauen, dann fängt das Virus an, sich zu vermehren. Zunächst in unserem Herzen und dann auch in unseren Gedanken. Und das hat Auswirkungen auf unser Reden und Handeln und wird äußerlich sichtbar. Wir sind infiziert mit der Liebe Jesu. Und unsere Veränderung und unser Zeugnis erhöht die Ansteckungsgefahr für andere. Das Virus wirkt also zunächst im Verborgenen. Das klingt ein wenig, ja, lasch, sag ich mal. Aber spätestens seit Corona wissen wir, dass so ein Virus ganz schön Sprengkraft entwickeln kann. So ist es auch mit Gottes Reich. Es hat durchaus Sprengkraft. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann heißt es nicht, dass wir ein Eingreifen von außen erwarten, dass so wie so ein Paukenschlag, Wump und Schlag und alles ist super, sondern mit dieser Bitte machen wir uns zum Teil des Geschehens. Wir lassen uns darauf ein, dass durch unser Leben Gottes Reich hier und jetzt wachsen kann. Es ist somit auch ein Gebet um innere Wandlung, damit wir Früchte bringen können und im besten Sinne ansteckend werden. Gleichzeitig ist diese Bitte ein Prüfstein für unsere weiteren Gebete. Passen unsere Anliegen dazu? Passen sie dazu, Gottes Reich zu vergrößern? Jesus selbst sagt: Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann kommt alles andere automatisch dazu. Das Reich Gottes hat logischerweise auch eine globale Komponente, denn durch uns Christen in der ganzen Welt und durch unsere innere Verwandlung soll Gottes Herrschaft gerade auch dort, wo Ungerechtigkeit und Unversöhnlichkeit herrschen, wirken. Die Dynamik des Reiches Gottes kann gesellschaftliche Strukturen aufbrechen. Ich sag mal in Klammern, Sklaverei ist so ein Thema, was halt wirklich durch Christen aufgebrochen wurde. Das geschieht nicht durch Revolution, sondern durch kontinuierliche Veränderung. Und gleichzeitig macht diese Bitte auch Mut. Schaut euch um, das Reich Gottes, es wächst schon. Es ist klein und manchmal nicht so richtig zu fassen, aber doch, ja, es werden mehr und es wirkt immer mehr. Das Virus vermehrt sich. Die nächste Folie, glaube ich. Nee, da muss man nochmal zurück. Okay. Also nochmal ein Fazit. Gottes Reich ist schon Realität. Es ist schon im Werden. Oft verborgen, aber mit Sprengkraft. In dieser Bitte richten wir uns darauf aus, was wir zu diesem Prozess beitragen können. Gleichzeitig macht diese Bitte uns Mut, auf das Wachstum des Reiches Gottes zu achten und uns darüber zu freuen. Wir kommen zur dritten Du-Bitte. Dein Wille geschehe. Was ist Gottes Wille? Es mag den einen oder anderen überraschen, aber Gott hat zwei Arten von Willen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wurde schon von so illustren Menschen wie Augustinus, Luther, Calvin etc. formuliert. Zum einen gibt es den sogenannten dekretiven Willen Gottes. Das ist sein unwandelbarer Wille. Der wird auf jeden Fall durchgesetzt, komme was wolle. Den finden wir schon im ersten Kapitel der Bibel. Der Herr sprach, es werde Licht und wups, es wird Licht. Unter diesen absoluten Willen Gottes fällt auch sein Heilsplan für die Welt. Der wird auf jeden Fall durchgesetzt. Da gibt es kein Vertun. Wir sehen das schon im Leben, Sterben und in der Auferstehung Jesu. Das ist schon im Alten Testament vorhergesagt und es wird im Neuen Testament beschrieben, wie das exakt so durchgeführt wird von Gott. Auch wenn es äußerlich irgendwie total schräg wirkt und man so denkt, wie passt das alles zusammen? Aber am Ende passt es zusammen und hat uns schon ein ganzes Stück auf diesem Weg zum Heil vorangebracht. Dieser Plan Gottes, dieser Wille Gottes wird 1:1 umgesetzt. Punkt. Aber dann gibt es noch die andere Art von Gottes Willen. Das ist der präzeptive Wille. Das ist das, was Gott will und gebietet, aber nicht mit aller Macht durchsetzt. Bestes Beispiel: Gottes Gebote. Das will Gott für unser Leben. Aber wir wissen alle, dass es nicht so wirklich von uns so durch umgesetzt wird immer. Oder auch ein anderes Beispiel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, steht in der Bibel, aber die Realität sieht anders aus. Gott ist nicht schizophren, keine Sorge, sondern er nimmt unseren Willen ernst. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gott nimmt meinen, deinen, unseren Willen ernst. Gott ist kein Puppenspieler, wir sind nicht seine Marionetten. Sofern mein Handeln nicht komplett seinem Heilsplan entgegensteht, lässt er mich gewähren. Ich darf tun, was ich will, was sicher nicht immer sinnvoll ist. Dafür muss ich auch die Verantwortung übernehmen und mit eventuellen Konsequenzen leben. Was heißt nun, dein Wille geschehe? Es heißt eben nicht, ach, Gott wird schon machen, er wird seinen Willen durchsetzen. Ich setze mich mal zurück und warte ab. Passiert schon. Nein. Das stimmt für den dekretiven Willen, also für diesen absoluten Willen. Aber für seinen anderen Willen, diesen präskriptiven Willen, gilt es eben nicht. Dein Wille geschehe, ruft uns nicht zur Passivität auf. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Aufruf, aktiv zur Umsetzung seines Willens beizutragen. Dabei gibt es drei Richtungen. Die erste Richtung geht tatsächlich eher in dieses Ich überlasse es ihm. Nämlich die Bitte um Gottes Handeln in Situationen, die uns komplett überfordern, denen wir nicht gewachsen sind, in denen wir keinen Ausweg sehen. Da können wir darum bitten, dass sein guter Plan Bahn bricht und konkret wird in unserem Leben. Und das gilt eben nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Welt. Dass wir da einfach immer wieder bitten können, Herr, wir haben es eben nicht in der Hand, aber du kannst ändern. Du kannst deinen guten Plan voranbringen. Aber gleichzeitig können wir uns auch dazu bekennen, dass wir Selbstverantwortung übernehmen in Situationen, die wir im Sinne Gottes ändern können. Dazu müssen wir die Situation sanftmütig, also im Hören auf Gott, beurteilen und dann im Sinne Gottes handeln. Ich sag mal so, der Umgang mit unseren Nächsten im Alltag, der soll auf jeden Fall Gottes Willen widerspiegeln. Da haben wir alle die Chance, Gottes Willen umzusetzen. Und gleichzeitig können wir dann wachsen in diesem Willen. Wir können den immer mehr in uns arbeiten lassen und uns auch durch Gottes Frieden durchdringen lassen. Die Herausforderung ist, ich muss meinen Willen unterordnen, unter die Kontrolle von Gott. Ich muss die Kontrolle über mein Leben abgeben. Aber keine Sorge, ich gebe es ja nicht irgendwem ab, sondern dem guten Hirten, der das Allerbeste für mein Leben möchte und der kein Interesse daran hat, mich klein zu machen, sondern der mich stärken will, der mich aufrichten will und der mich in seiner Liebe, also in Gottes Liebe und in seiner Vernunft unterrichten möchte, dass das in mir wächst. Wie erkennen wir den Willen Gottes? Ja, ich weiß, diese Frage scheint so unfassbar groß und wichtig, aber ganz ehrlich, wenn ich mich ein bisschen in der Bibel auskenne, kann ich meistens ganz gut erkennen, was der Wille Gottes in meinem Alltag ist oder vielleicht umgekehrt, ich kann sehr gut erkennen, was nicht der Wille Gottes ist. Also zumindest im Umgang mit meinen Mitmenschen. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass der Wille Gottes ist, dass ich mich unversöhnlich verhalte, dass ich ständig meckere und motze, andere Menschen schlecht mache solche Dinge, das ist ganz bestimmt nicht im Sinne Gottes, ganz bestimmt nicht sein Wille. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es schwierig ist, Gottes Willen zu erkennen. Dann hilft es, auf jeden Fall in der Bibel zu lesen, zu beten und auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Und macht euch bewusst, Gott ist nicht gemein. Er lässt uns nicht blind ins Verderben rennen, wenn wir nach seinem Willen leben wollen. Wenn wir bewusst nach seinem Willen fragen, wird er uns auch in die richtige Richtung bringen. Wie gesagt, Gott ist nicht fies, ganz bestimmt nicht. Das Fazit zur dritten Du-Bitte. Mit dieser Bitte ordnen wir unseren Willen dem Willen Gottes unter. Das können wir ganz getrost tun, denn er ist unser guter Hirte und will unser Bestes. Es ist nicht nur passiv gemeint oder nicht in erster Linie passiv gemeint, so nach dem Motto, ach, Gott wird das schon machen, sondern hinterfragt uns, wie wir Gottes Willen im Hier und Jetzt umsetzen können. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, da fehlt doch noch was von der dritten Du-Bitte. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir beziehen das immer automatisch auf diese dritte Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Man kann das aber auch anders lesen. Genau. Es kann nämlich heißen, geheiligt werde dein Name wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist nicht grammatisch eindeutig, dass es nur auf die dritte Bitte bezogen ist. Wir hatten eben schon mal das Thema Himmel angerissen. Wie bereits gesagt, es ist der Ort, an dem es so ist, wie Gott es möchte, wo Gottes Wille 1:1 durchgesetzt wird. Es gibt das Himmelreich und das Reich Gottes. Viele Menschen sagen, das ist ein Synonym, also es ist exakt das Gleiche. Aber das ist nicht so ganz richtig. Das Himmelreich ist für uns in unserem Hier und Jetzt nicht dauerhaft zugänglich. Wir bekommen vielleicht hin und wieder einen Eindruck davon, wie es im Himmel ist. Wenn wir eine gute Lobpreiszeit erleben, wenn wir im Gebet Gott nahe kommen. Aber danach müssen wir immer wieder auf den Boden der irdischen Realität zurück. Im Himmel wird uns aber schon eine Wohnung vorbereitet. Dorthin geht unsere Reise. Und der unumstößliche Plan Gottes ist, dass wir dort zu seiner Zeit auch ankommen werden. Das Himmelreich wird dann für uns ganz real, für jeden sichtbar sein und dauerhaft für uns unser Zuhause sein. Das Reich Gottes dagegen, das wächst schon hier und jetzt. Das ist dieses Virus, was sich ausbreitet. Es ist sozusagen eine Art Sammelbecken für alle, die schon Wohnrecht im Himmel haben. Es ist nicht für jeden sichtbar, es wächst im Verborgenen. Im Himmel sind diese drei Du-Bitten schon vollumfänglich erfüllt. Gott wird uneingeschränkt geheiligt. Sein Reich ist für jeden Realität und sein Wille wird absolut umgesetzt. Und das Vaterunser spornt uns an, das auch im Hier und Jetzt schon anzufangen, in unseren Möglichkeiten, das schon umzusetzen. Die Du-Bitten, ich glaube, wir können die nächste Folie nehmen. Genau. Die Du-Bitten richten uns aus auf Gott, damit dann unsere Wir-Bitten zu seinem Plan passen. Die Du-Bitten wollen uns dazu befähigen, dass himmlische Realität auch schon ein Stück weit hier und jetzt passieren können. Dass wir auch hier und jetzt schon Gottes Namen Heiligen groß machen durch unsere Anbetung. Dass wir schon hier und jetzt sein Reich wachsen lassen durch unsere Beziehung zu Jesus, durch unsere Früchte, unsere ansteckende Art. Und dass wir seinen Willen geschehen lassen und selbst umsetzen im Hier und Jetzt. Und dann wird schon ein Stück Himmel im Hier und Jetzt. Amen.